Hallo liebe Hörerinnen, an dieser Stelle machen wir mal Werbung in eigener Sache, denn auf brigitte.de gibt es jetzt ein weiteres Angebot für Frauen, die mit den Wechseljahren zu tun haben. Für nur 5,90 Euro könnt ihr ein sogenanntes Bundle herunterladen, also eine schriftliche Sammlung von seriös und fundiert recherchierten Informationen rund um diese wilde Zeit, die uns und unsere Körper ja, wie wir wissen, ziemlich durchschüttelt. Die Informationen wurden zusammengetragen von erfahrenen Redakteuren, die sich auch seit Jahren mit dem Thema befassen. Den Link zu diesem Angebot findet ihr ganz oben in den Shownotes. In dem 60 Seiten starken Bundle, das unsere Printkolleginnen zusammengestellt haben und in dem sich unter anderem auch Texte von Diana befinden, findet ihr evidenzbasierte Informationen und ganz praktische Tipps, wie ihr den Symptomen der Wechseljahre so begegnen könnt, dass ihr möglichst angenehm und informiert durch diese turbulenten Jahre kommt. Egal ob Schlafstörungen, ungeliebte Kilos, schwacher Beckenboden, wackelige Psyche oder die Frage Hormone, ja oder nein, hier bekommt ihr alle Infos auch verschriftlicht. Ihr findet das Wechseljahresdossier auf www.brigitte.de für, wie gesagt, nur 5,90 Euro.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit
Susanne Mattiesen, Journalistin, Publizistin und Schriftstellerin. Vielleicht kennt ihr noch Ocelot und Friesenerz, den Sylt-Roman, mit dem die gebürtige Sylterin einen Bestseller landete. In Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen ging es danach nochmal, diesmal um die Jugend auf Sylt, in den wilden 80ern, als Sylt von Punks geflutet wurde, die mondäne Urlaube aufscheuchten. Ach ja. Jetzt hat sie jedenfalls einen neuen Roman geschrieben. Lass uns nochmal los, heißt er. Und er spielt in ihrer Wahlheimat Berlin. Genauer gesagt in einem Haus voll frauenbewegter Frauen, die in die Jahre kommen und plötzlich merken, Moment mal, das haben wir uns irgendwie anders vorgestellt. Willkommen, liebe Susanne Mattiesen.
Ja, hallo.
Willkommen stimmt nicht ganz, denn ich bin ja bei Ihnen willkommen. Deswegen klingt es auch anders als sonst.
Genau.
Wir sind in Ihrer Wohnung in Berlin.
Ganz genau. Da freue ich mich auch sehr, dass Sie den weiten Weg auf sich genommen haben, um mich hier zu besuchen.
Ja, ich wurde schon köstlich versorgt. Das muss ich ja an dieser Stelle gleich nochmal bemerken. Die Protagonistin Ihres Romans leben ja in einem feministischen Haus alter Schule in Kreuzberg, in dem seit Jahrzehnten nur Frauen leben. Früher waren sie irgendwie wild und wütend, aber guter Hoffnung, dass das jetzt schon was werden würde mit der Emanzipation. Wie geht es diesen Frauen im Jetzt des Romans?
Den Frauen sind so ein bisschen die Ziele abhanden gekommen und vor allen Dingen das Alter kommt jetzt dazwischen. Und Man hat sich vielleicht auch vorgestellt, jetzt so ein bisschen die Früchte der Arbeit, also sowohl der frauenbewegten Arbeit wie auch der eigenen Erwerbsarbeit zu genießen, und stellt jetzt auf einmal fest, huch, das Geld reicht ja gar nicht. Wie sollen wir irgendwie über die Runden kommen? Und wir müssen uns jetzt ein bisschen was ausdenken, damit wir auch vielleicht noch die 80 erreichen oder vielleicht sogar die 90, und wir möchten auch gerne zusammenbleiben in diesem Haus, aber ohne Geld ist das ein bisschen schwierig.
Was ist denn Ihre Analyse? Warum sind wir mit der Emanzipation nicht weiter? Die gucken ja da drauf und denken so, dafür haben wir das jetzt alles gemacht, dafür, dass es sich eigentlich noch so anfühlt wie immer?
Ja, warum sind wir nicht weiter? Das ist natürlich eine Frage, die können wir uns am besten selbst stellen. Warum haben wir nicht tatsächlich diesen Weg zurückgelegt durch die Institution? So war es ja am Ende. Und warum haben wir nicht stärker auf unsere Ziele geschaut und die auch viel stärker vertreten? Ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, wenn man mal die Boomer-Generation Revue passieren lässt, und dazu der gehöre ich ja, ich bin jetzt 61 Jahre alt, dann waren wir ja schon weit vorne, weil wir haben Jobs gehabt, wir haben gearbeitet, wir waren 25% der Frauen meines Jahrgangs haben Abitur gemacht und ebenso viele Jungs auch. Also wir waren ja zum ersten Mal ungefähr gleichzählig am Start und in den Beruf eingestartet und dort auch erfolgreich gearbeitet, die meisten, und haben eben dort auch unheimlich viel Zeit gelassen, Energie gelassen und haben vielleicht so ein bisschen auch die frauenpolitischen Ziele aus den Augen verloren oder hatten vielleicht selber das Gefühl, wow, das ist es jetzt schon. Ja, wir haben es geschafft.
Als wäre Emanzipation gleichzusetzen mit Vollzeit-Berufstätigkeit oder so.
So was Ähnliches, ja. Also schon, es ist ja auch befriedigend, ich sag mal, sich selbst zu verwirklichen in der Arbeit. Also so habe ich das ja auch selbst erlebt und die meisten anderen auch. Ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, zu Hause zu sein und als Hausfrau zu arbeiten, wie eben so viele unserer Mütter, die ja noch bis kurz vor meiner Geburt nicht mal ein eigenes Konto eröffnen durften. Insofern hat sich natürlich schon unheimlich viel getan. Aber in dem Alter, in dem ich jetzt bin, schaue ich auf die jüngeren Frauen und bin wirklich beeindruckt, mit welcher nochmal ganz anderen Selbstverständlichkeit sie ihren Weg gehen und auch einfordern, was ihnen zusteht.
Ja, ich bin mal gespannt, wie viel Atem das hat, wenn dann die Kinder kommen. Das ist ja immer nochmal so ein Scheideweg, ne, wo es dann wirklich darum geht, wer macht dann alles, was dann noch so kommt.
Ja, das Interessante ist ja eigentlich auch an meiner Generation, dass 43% der westdeutschen Frauen, die einen akademischen Abschluss haben, also die zu Universitäten gegangen sind, gar keine Kinder haben. Und das ist immer die Frage, woran lag das? Also es gab dann manche Wissenschaftlerinnen, die dann gesagt haben, es waren nicht die richtigen Männer da, die irgendwie den Ansprüchen gerecht worden sind, die die Frauen gestellt haben möglicherweise. Ich glaube das ja nicht, sondern ich glaube eher, es war so eine Rush-Hour-Zeit, also als wir in den Beruf gestartet sind. Und wir waren ja auch so viele. Wir mussten halt unheimlich uns durchsetzen und mal ein halbes Jahr aussetzen. Da war dann schon der Nächste da oder die Nächste und hat irgendwie die Stelle schon wieder besetzt. Also wir haben auch sehr massiv in unseren Berufen so gearbeitet, bis man plötzlich geguckt hat, huch, ich bin schon 38, ich bin schon 40. Ich habe Freundinnen, die halt sehr spät Kinder bekommen haben, also über 40 waren, weil sie gedacht haben, wenn jetzt nicht, dann nie. Und vorher war eigentlich keine Zeit dafür. Oder man hat irgendwie gedacht, das schränkt mich auch ein. Ja. Und nun ist man natürlich plötzlich in einer Situation, wo wir 60 sind und keine Kinder haben und uns jetzt überlegen müssen, wer regelt dann irgendwie mal meine Versicherung? Oder was ist, wenn ich plötzlich nicht mehr so richtig zurechnungsfähig bin? Und wer macht meine Bankgeschäfte? An wen kann ich das übertragen? Habe ich Nichten? Habe ich Neffen? Vertraue ich diesen Leuten oder meiner Familie? Wer ist da eigentlich noch da, dem ich irgendwie mal was übertragen kann? Das ist so ein Schockmoment eigentlich. Also der hat bei mir mal eingesetzt und erstaunlicherweise im Kreis meiner Freundin. Und ich lebe ja nicht in so einem Frauenwohnhaus, sondern ich habe es quasi erschaffen, um einmal darzustellen, was es für verschiedene Frauenpersönlichkeiten eigentlich gibt und doch die gleichen Probleme überall auftauchen. Also wie kommen wir dann mit solchen Problemen eigentlich zurecht und wer ist dann für uns da? Und immer dachte man so, naja, der Staat wird ja sozusagen dann für uns alles regeln. Und genau das wird einfach nicht der Fall sein. Also wir lesen ja alle Nachrichten, wir wissen, dass die finanzielle Decke dünner wird und dass es nicht mehr so viele Ausgaben sein werden für den sozialen Bereich. Außerdem sind wir so unglaublich viele Rentner und Rentnerinnen und zukünftige, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass die Rentenkasse das bezahlen kann. Und ohne große Rentenreform, und das kann man auch überall lesen, und die wird mit Sicherheit nicht so ausfallen, dass wir jetzt plötzlich alle 1.000 Euro mehr kriegen, wird das nicht abgehen. Und da werden wir die Leidtragenden sein und wir müssen uns darauf vorbereiten. Und eigentlich schreibe ich darüber ein Buch, über diesen Moment der Erkenntnis und der Strategien, die wir entwickeln müssen, um weiterhin den Lebensstandard und auch dieses selbstbestimmte Leben führen zu dürfen. Und zu können.
Ja, was in dem Buch sehr, sehr spürbar wird, das sind ja alles Frauen, die unheimlich was wollten, / wollen. Das hört ja nicht auf. Das hört ja, ich bin ja nicht jemand anders, nur weil ich ein gewisses Alter irgendwann erreicht habe, auch wenn man vielleicht mit ein bisschen mehr Ruhe an die Themen rangeht vielleicht. Und dass dann aber so ein Momentum kommt, wenn man merkt, so, oh, das Leben ist gar kein Ozean mehr, sondern ich muss jetzt mal so ein paar Flöcke in die Erde rammen, damit das hier überhaupt irgendwie läuft. Ihre Protagonistin hat dann auf einmal massive finanzielle Probleme, weil ihre Auftraggeber wegbrechen und zieht in den Kellerverschlag und vermietet ihre Wohnung unter. Also Altersarmut ad hoc, plötzlich vor der Haustür. Was glauben Sie, hat der, ich nenne es mal den Feminismus alter Schule, was hat der vielleicht übersehen?
Ja, den Feminismus alter Schule, wenn man das überhaupt so sagen kann, ist es ja keine generelle Bewegung. Es gibt vielleicht eine Palette von Forderungen, die gestellt worden sind. Schon als ich ganz jung war, ging es um den Paragraphen 218 beispielsweise, um gleichen Lohn für gleiche Arbeit, um Gewaltschutz für Frauen, die eben nicht das Eigentum sind ihrer Männer oder von Männern generell, über die man einfach verfügen kann, sondern sind eigenständige Menschen, die mit Respekt zu behandeln sind und auch zu schützen sind. Und das ist sicherlich so ein Punkt, wo man sagen kann, da bin ich selbst schockiert, dass ich jetzt mit 61 da drauf gucke und denke, huch, das gibt's ja alles immer noch. Es hat sich einfach daran gar nichts geändert. Es gab die MeToo-Debatte und das hat sicherlich ein bisschen was verändert, dass Frauen in die Erwerbsarbeit gegangen sind, auch in Führungspositionen gekommen sind, hat unheimlich viel verändert. Aber letztlich sind die Strukturen immer noch dieselben geblieben, wie Frauen arbeiten möchten oder so. Wir haben uns ja sozusagen einpassen müssen in ein System, das wir nicht geschaffen haben. Ja. Also das ein klassisches hierarchisches in Anführungsstrichen, auch wenn ich das Wort nicht besonders gut finde, patriarchales System, in das wir so reingesetzt worden sind, wie so Puzzleteile, Mosaikteile, aber wir haben möglicherweise als Frauen eine ganz andere Art und Weise zusammenzuarbeiten oder eine andere Wunschvorstellung, wo wir, wie wir noch viel besser performen können und viel besser arbeiten können. Aber die Strukturen haben wir so vorgefunden und mussten uns da reinbewegen. Und da würde ich mal sagen, das finde ich ein bisschen bedauerlich und auch sehr, sehr schade, dass ich mich auch selbst schon damit zufrieden gegeben habe, in so Chefetagen vorzustoßen und plötzlich irgendwie Verantwortung zu tragen für Teams oder für meinen Arbeitgeber oder für bestimmte Produkte. Und das fand ich ja schon toll. Aber dann noch den nächsten Schritt zu gehen und möglicherweise die ganze Struktur eines Arbeitsraumes umzugestalten.
Weiblicher zu machen.
Genau, dass Frauen
besser. Wie immer das dann wäre. Ja,
aber dass Frauen da besser klarkommen. Also immer hatten wir das Problem, muss ich ehrlich sagen, auch in Jobs, in denen ich gearbeitet habe, jetzt im Mediengeschäft, dass Frauen zu Hause geblieben sind, weil ihre Kinder krank waren. Das hat wahnsinnig die Abläufe behindert. Mhm. Da gab es natürlich Mütter, die, weil sie zwei Kinder hatten, dann plötzlich häufiger nicht da waren. Da war man dann schon gestresst, also weil die Arbeit musste gemacht werden. Also hat man schon selber tendenziell eher geguckt, setze ich nicht lieber einen Mann auf diese Stelle, da weiß ich wenigstens, die Arbeit wird gemacht.
Weil das System so gebaut war, dass es halt getan werden musste und es war nicht von Anfang an so gebaut, dass Luft dafür ist. Ne?
Genau, und das, da fängt man schon als Frau an, obwohl ich das weiß, in so männlichen Strukturen zu denken, männliche Vorstellungen zu übernehmen und Jobbeschreibungen nach klassischen Vorgaben quasi zu erfüllen.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Und das hat mich jetzt so im Nachhinein, und da ist man ja immer klüger, dann hätte ich das bloß ein bisschen früher mal irgendwie gecheckt. Nur man müsste ja dann den ganzen Laden irgendwie in Bewegung bringen und das
war schwer. Zumal der ganze Laden ja überhaupt, würde ich mal sagen, dieses ganze System, in dem wir leben, überhaupt nur funktioniert, weil Care-Arbeit unentgeltlich gemacht wird.
Ja, das kommt noch mit dazu. Wenn man dann damit konfrontiert ist, dass man sagt, Care-Arbeit soll jetzt entlohnt werden oder zumindest gleichmäßig verteilt werden, braucht man eine unheimliche Energie und unheimliche Kraft, das auch durchzusetzen, weil das ja auch noch gegen soziale und strukturelle Vorstellungen der gesamten Gesellschaft tritt man dann an und wird dann ja auch nicht so besonders geschätzt für solche Aktionen. Und da lässt dann ein bisschen die Frauensolidarität auch zu wünschen übrig. Das hat mich auch schon immer, ja, nicht so glücklich gemacht. Mhm. Aber so sind die Verhältnisse gewesen. Ja. Und ich finde aber jetzt im Moment, also wenn ich mich so umsehe, erstens, was es an neuen Büchern gibt, dann zweitens, was es an interessanten Aktivistinnen gibt, an Frauen, die sich plötzlich auch über Grenzen hinweg zusammentun oder solidarisieren. Also da merke ich jetzt, ist was in Bewegung gekommen. Mhm. Und erstaunlicherweise, es liegt ja auch so in der Luft. Also nicht umsonst habe ich ja irgendwie mich für dieses Buch entschieden. Vorher habe ich eben meine Kindheit und Jugend auf der Nordseeinsel Sylt analysiert und durchgearbeitet, was mir auch sehr, sehr großen Spaß gemacht hat. Und das war für mich wahrscheinlich auch wichtig, um auch mal zu erfahren, wo komme ich eigentlich her und was war der Unterschied? Also zum Rest der Welt, ne? Wenn man auf so einem kleinen Island, das nun auch noch mal
im Fokus steht, genau,
die Insel ist und der Hotspot und das allzeit beliebte Urlaubsziel, das macht natürlich auch was mit den Menschen und dann zu überlegen, was hat das mit meiner Familie gemacht und was hat das auch für einen Einfluss gehabt auf meine weitere berufliche Entwicklung? Also eine Mutter zu haben, die nie zu Hause war, ja, weil sie nur gearbeitet hat. Das ist natürlich auch ein Vorbild auf eine gewisse Art und Weise. Da konnte ich natürlich nicht sagen, nee, ich habe keine Lust, sondern da, das war keine
Lust gab es nicht. Da war Fremdenverkehr, der hat gebrummt, es wurde genutzt, wie es kam. Und
man musste da mitmachen, das war überhaupt keine Frage, möchtest du, sondern das war selbstverständlich. Also wir haben ja alle mitgearbeitet und so startet man dann auch ein und stellt dann auch einmal fest, im Rest der Republik ist das gar nicht so und das kann ja wohl nicht angehen. Und
naja, da haben dann viele sozusagen das Berufliche genutzt, um sich abzuheben von der Mutter, die zu Hause ist zum Beispiel, ne? Als Gegenbewegung. Also jeder hat ja einen anderen Startpunkt, von dem man dann losspringt. Ihrer war der, es gibt nichts anderes als eine arbeitende Frau und manche andere kannten das genau andersrum und haben dann das Gegenmodell gewählt. Also was ich eigentlich das Neueste finde, es mag sich nicht viel getan haben. Es gibt immer noch erschreckend viele Femizide und Gewalt gegen Frauen. Also all das ist ja ein Gruselthema wirklich. Aber ich würde sagen, ich mag auch eigentlich das Wort nicht mag, die Awareness hat definitiv zugenommen. Also die, okay, das ist ein Witz, der geht eigentlich nicht mehr. Immerhin, da sind wir jetzt schon, ne? Das ist so im Allgemeinen, dass man merkt, so bestimmte Dinge gehen nicht mehr. Bestimmte Verhaltensweisen von Männern, von Chefs gehen nicht mehr. Das weiß jetzt wirklich jeder. Das würde ich sagen, hat sich schon geändert. Und was ich als Mutter ganz stark empfinde, ist, dass sich die Anerkennung von Care-Arbeit geändert hat. Ja, vorher war das ja so, frauenbewegt sein war, man darf das nicht machen. Also sozusagen ein schönes Zuhause ist das beste Zeichen für ein ungenutztes Leben. Ne? Also diesen Spruch gab es. Und das hat sich jetzt schon geändert, dass man denkt, es ist aber da, es muss ja irgendwer machen. Es sind ja auch nicht immer nur Kinder, es sind ja auch Eltern oder Freunde oder homosexuelle Freunde, die ich habe, um die ich mich kümmere. Und diese Care, das ist neu, die Wertschätzung oder überhaupt die Anerkennung der Tatsache, dass es auch gemacht werden muss.
Das ist richtig. Und das ist auch, finde ich, ein Meilenstein, muss man ganz ehrlich sagen, weil es ist allerdings auch eine, wie soll ich mal sagen, nicht nur Verpflichtung, sondern auch das Gebot der Stunde, weil natürlich haben wir jetzt im Moment auch die Situation für unsere Generation, dass unsere Eltern jetzt ein Alter erreicht haben, wenn sie dann noch leben, also wo man sich auch kümmern muss. Mhm. Also wo jetzt wir natürlich auch...
Ist ja sonst
auch,
keiner da.
Genau, weil wir jetzt in der Pflicht sind, genau, ist sonst keiner da, weil wir jetzt in der Pflicht sind, das zu machen, ja. Und man ja auch noch möchte, dass die in Würde alt werden können und auch in Würde noch viel älter werden können und guckt sich das dann aber an und denkt sich, wird das für mich auch so sein? Also wer wird dann für mich da sein in dem Moment, damit ich ähnlich ruhig dem Ende entgegengehen kann? Und das, glaube ich, ist insofern interessant, wenn Sie sagen, für Care-Arbeit ist jetzt das Bewusstsein viel stärker ausgeprägt. Aber am Ende für diejenigen, die niemand anders haben als in Anführungsstrichen Freunde als Familie. Und Herr Buschmann von der FDP aus der Regierung will ja jetzt ein neues Gesetz in die Welt stellen, dass solche Freundesfamilien entsprechend vom Staat besser geschützt werden. Und das finde ich natürlich sehr, sehr schön, weil Familie heute eben auch anders definiert wird. Mhm. Aber wir sind, spannenderweise ist es ja so, wir haben ja keine richtigen Vorbilder, wie wir alt werden wollen. Wir sehen unsere Eltern. Und man sieht dann immer eine Bank und wenn man in den Tagesschau oder in Nachrichten guckt, dann sieht man da auf dem Rücken so drei ältere Gestalten mit weißen Haaren und beigen Blousons und das ist dann sozusagen das Alter. Und wir sind ja eine ganz andere Generation. Man sagt dann immer Turnschuh-Generation oder Boomer oder so. Aber wir haben überhaupt gar keine Vorbilder, wie man irgendwie schräg oder ungewöhnlich altern kann.
David Bowie-Poster im Altersheimzimmer.
Ganz genau.
Ja, es ist einfach andere Menschen oder andere kulturelle Einflüsse, ne?
Richtig. Und das finde ich ja so interessant, weil das für uns eben bedeutet, wir haben auch deswegen nicht das Gefühl, dass wir alt sind, weil wir uns selbst mit diesen Bildern überhaupt nicht übereinbringen. Nichtsdestotrotz sind wir es aber schon. Und das finde ich total komisch. Und das ist auch dieser Grund, weshalb es so einen inneren Widerspruch gibt. Vorhin haben Sie sehr interessant gesagt, meine Hauptprotagonistin verliert plötzlich ihren Job und ist auf einmal mit der Altersarmut konfrontiert. Das passiert ja im Moment wirklich vielen, trotz Arbeitskräftemangels und
trotz Arbeit vor allen Dingen.
Und trotz vieler Arbeit, die da ist, dass die Älteren eben, also ich will ja sagen, es ist eine Form von Altersdiskriminierung und die trifft natürlich vor allen Dingen auch Frauen, die jetzt einfach keine neuen Jobs finden. Und es wird ja gerade für diejenigen, die so zwischen 60, 65 und ich muss ja sozusagen arbeiten, bis ich 67 bin, bis meine Rente dann kommt. Das heißt, das sind dann eben 5, 6, 7 Jahre, die noch zu überbrücken sind, wo eben schon nichts mehr richtig reinkommt und man auch gar nichts mehr richtig in die Rentenkasse einzahlen kann. Deshalb angesichts auch noch einer Situation hier in Berlin, wir sind jetzt hier in Berlin, wo hier hunderttausende Wohnungen fehlen in einer Stadt, wo Leute, Ehepaare gezwungen werden, obwohl sie sich hassen mittlerweile und getrennt leben wollen, gezwungen werden, noch in einer Wohnung zu wohnen.
Weil es gar nicht anders geht.
Weil es nicht anders geht und weil man nichts anderes findet. Und ich habe ja in meinem Buch das auch deswegen so beschrieben, weil ich in meinem Freundinnenkreis und Freundeskreis häufiger jetzt beobachte, wie Wohnungen oder Zimmer in Wohnungen untervermietet werden.
War früher normal, ne?
Ja, das in unserer Jugend war das normal. Mhm. Aber jetzt plötzlich, weil es irgendwie auch, es war ja auch spannend. Ich meine, es war doch toll. Also wir waren so viele verschiedene Typen irgendwie mit so, alle hatten sowas ganz Eigenes und ihren eigenen Charakter und diese Menschen kennenzulernen, wenn man aus der Schule kam oder von einer Insel kam wie ich, dann war das natürlich hochspannend zu erleben, was es alles so gab auf der Welt. Und das haben wir, glaube ich, alle ähnlich empfunden und dieses Gefühl von Freiheit und jetzt werden wir losgelassen, war doch irgendwie allseits gut spürbar. Dann hat man ja irgendwann angefangen, sich so sein eigenes Leben aufzubauen und auch so zu leben, wie man möchte. Also die einen vollgestellte Wohnung, die anderen totale Leere, keine Ahnung, in großen Familien oder ganz alleine. Wir sind ja auch viele, viele Singles in der Boomer-Generation mittlerweile. Man hat sich getrennt und will sich auf niemanden mehr einlassen.
Ja, und jetzt ist man wieder auf Solidarität angewiesen.
Ja,
ne?
Genau. Und jetzt stellt man plötzlich fest, ich kann gar nicht anders und ich muss jetzt wieder mein Leben nochmal ändern. Und zwar so spät eigentlich. Mhm. Und das finde ich eben diesen ganz spannenden Moment. Und ich finde, das ist für meine Generation auch bezeichnend, dass wir eigentlich nicht wollen, gezwungen werden und plötzlich sagen, huch, das ist ja eigentlich ganz klasse. Ja, ja. Das ist eigentlich doch ganz toll. Es ist plötzlich, tut sich nochmal eine neue Welt auf, man wird nochmal aktiviert.
Gefordert, ne?
Gefordert und dann kommt eben auch noch dazu das Gefühl, ey, ich habe jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, jetzt setze ich doch mal wieder da an, wo ich eigentlich mal aufgehört hatte, auch in meiner politischen Arbeit.
Ja.
Und das merkt man jetzt eigentlich so ein bisschen, dass das hochkommt.
Ja, und das ist ja auch das, um vielleicht so ein bisschen zu teasern von dem Buch, was in dem Buch dann auch passiert, ne? Also erst sind sie alle im Schock, dann gibt's irgendwie fetzige Partys im Keller mit irgendwie totale Exzesse da, Partys da unten und dann gehen die auch politisch nochmal los. Also man merkt, da kommt nochmal so eine zweite Energie, vielleicht eine Energie der Verzweiflung, aber zumindest ist auch viel Spaß dabei, ne? Also so eine Lebensfreude durch dieses Zusammenhalten, das fand ich irgendwie sehr, sehr ansprechend. Also ich sah das schon sehr filmisch vor mir, was da,
ja,
was da abgeht.
Das stimmt, das ist auch sehr lustig. Also ich meine, muss ja auch sagen, ich weiß nicht, ob es Ihnen vielleicht auch so geht. Also wer uns jetzt zuhört, ist ja mal auch sehr, sehr spannend. Ich hatte ja schon ein paar Gespräche auch über das Buch. Das ist eben, so ist das, wenn man nur mit Frauen zum Beispiel einen Abend verbringt, hat es eine ganz andere Temperatur, als wenn dann eben auch ein paar Männer dabei sind. Nicht, dass der eine Abend schöner ist als der andere, er ist nur ganz anders. Mhm. Und zum Teil eben auch viel freier oder exzessiver oder keine Ahnung, man lässt halt viel mehr los. Ne? Mhm. Und das ist natürlich eigentlich auch, finde ich, auch das Schöne an meiner Generation. Und das versuche ich auch in dem Buch nochmal irgendwie sehr deutlich zu machen, dass wir eben es nicht als, sagen wir mal, als Qualität empfunden haben, wenn man so Mädelsabende gemacht hat. Das ist jetzt heute ja ganz selbstverständlich, aber das war damals zu der Generation oder der Generation, wo meine Mutter angehört, überhaupt, also das hat
da
man mal gemacht.
Da gab es einen Damensalon oder so.
Und gab es einen Kegelclub oder so. Das war vielleicht
Kirchenchor,
auch mal. Auch,
Kirchenchor.
Ja, Kirchenchor. Aber normalerweise gesellschaftliche Zusammenkünfte waren, da waren auch immer Männer dabei und dann hat man halt sowas entsprechend zelebriert. Und jetzt finde ich, dass auch diesen Wert, den es hat, dass es den auch bekommen darf und auch den bekommen sollte, dass es, wenn man nur mit Frauen mal so einen Abend verbringt oder meinetwegen mit denen zusammen wohnt, dass es einfach eine andere Qualität hat und dass es auch okay ist. Ja.
Sie haben hier von der Immobiliennot in Berlin gesprochen. Sie kommen jetzt von Sylt. Und mir geht es jedenfalls so, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, dass ich ein immer stärkeres Heimatgefühl habe, je länger meine Kindheit in der Heimat her ist. Es wird immer mehr. Nun ist es ja in Sylt ein sehr zwieschneidiges Schwert. Inwieweit kann man denn als Sylter überhaupt noch zurückkehren? Da ist ja jetzt, also, wenn man so will, die letzte Runde ausverkauft. Die Generation ihrer Eltern gibt jetzt die Häuser ab an Kinder im Zweifel. Die können aber ihre Geschwister nicht auszahlen, weil ein Haus von 3-4 Millionen kriegen sie ja nicht ausbezahlt als Normalsterblicher. Wie fühlt sich das für Sie an? Gibt es da noch einen Weg zurück? Gibt es da einen Weg hin? Was ist das für ein Ort für Sie, Heimat, jetzt?
Das ist total spannend, weil das ist ja dieser Moment gewesen, als ich mein allererstes Buch geschrieben habe. Ich kam ja quasi aus der Berufstätigkeit, aus so einer Art Vollbeschäftigung auf Null. Das gab aber einfach diesen Moment. Ich habe ja viel im Fernsehgeschäft gearbeitet, politische Talkshows gemacht und Da gab es noch dieses eine große Projekt mit Dunja Hayali, wo es die Urlaubsvertretung war von Maybrit Illner in den Sommermonaten. Und dann wurde das Projekt aber nicht verlängert. Und dann hätte ich natürlich schauen können, was will ich noch machen? Oder mache ich jetzt endlich das, was ich immer machen wollte und was alle in einem gewissen Alter plötzlich trifft, dass mich genau das eintritt, was Sie gesagt haben. Man besinnt sich immer mehr auf, wo komme ich eigentlich her? Wo sind meine Wurzeln? Ich habe jetzt so wahnsinnig viel gearbeitet. Was ist eigentlich mit meiner Heimat? Und ich komme ja nun mal von dieser Nordseeinsel, auf der ich auch immer war und meine Eltern besucht habe und so weiter. Aber die ganze Entwicklung, die diese Insel genommen hat, habe ich zwar zur Kenntnis genommen, aber eigentlich nicht so richtig in mich aufgenommen. Und als ich dann aber gesagt habe, so jetzt möchte ich gerne mal wissen, wie ist es eigentlich alles gewesen, da habe ich mich getroffen mit meinen alten Freunden und habe irgendwie mit den Freunden meiner Eltern mich getroffen. Und dann stellte sich plötzlich heraus, was eigentlich sich sozialpolitisch oder sagen wir mal, was auf dieser Insel passiert ist. Und das ist nämlich genau dieser entscheidende Punkt, seine Heimat zu verlieren. Das ist auf Sylt für uns alle, und wir sind wahrscheinlich auch in dem Fall wirklich die letzte Generation, für uns alle Realität. Weil die Elternhäuser, die mal waren, gibt es eigentlich, also ich würde mal fast sagen, alle nicht mehr oder fast alle nicht mehr. Es sind so die letzten. Es hat sich ja jetzt auch da, auch nicht zuletzt wegen meines Buchs, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich habe mich ja auch da in einer Bürgerinitiative engagiert oder die auch mitgegründet. Tut sich jetzt eine ganze Menge.
Was?
Es hat zum allerersten Mal einen Beschluss gegeben der Gemeindevertretung, aber eben aufgrund des massiven Drucks der einheimischen Bevölkerung zu beschließen, dass nicht mehr Baugenehmigungen erteilt werden, einfach so, weil sie anliegen und weil es jetzt irgendwie auch dahin passt und weil es irgendwie nicht gegen Regeln verstößt, sondern zu sagen, was wollen wir denn hier eigentlich haben? Also es hat zum ersten Mal eine Bestandsaufnahme gegeben, ja, wo man eben sagt, wie viel Einheimische leben eigentlich noch auf Sylt und wie viel Grundbesitz oder sagen wir mal Altbestand ist dann überhaupt noch in der Hand von denen, die einen ersten Wohnsitz dort haben. Dieses Gefühl, das beschreibe ich auch in meinem ersten Buch, also die Straßen entlang zu gehen und hier war mal der Milchmann, hier war mal dies, hier war mal das und jetzt sind da Apartmenthäuser oder Antiquitätenläden oder Ketten, ja, also aus dem gesamten Bundesgebiet, also diese Spezialitätenläden, das, was Sylt mal ausgemacht hat, dieses Flair und diese, eine Insel oder ein Urlaubsort lebt ja nur dann, wenn man auch auf Einheimische treffen kann und nicht auf das, was man in jeder Innenstadt, in jeder Großstadt von Gelsenkirchen bis Leipzig irgendwie findet, sondern das muss was Individuelles und Uniques und Einzigartiges sein. Und wenn das immer mehr verschwindet und auch die Originale verschwinden und die Insulaner verschwinden, weil die sich ihr eigenes Leben auf der Insel nicht mehr leisten können, dann wird das dem Tourismus auch nicht nützen. Dann gab es also diesen Gemeindebeschluss, dass man das jetzt auf jeden Fall anders handhaben will. Es gibt jetzt Kontrollen und es gibt die ersten Stilllegungen von Apartmenthäusern. Leute haben da investiert. Irgendwelche Notare haben gesagt, ist gar kein Problem. Da steht zwar, ist Dauerwohnraum, aber es macht hier jeder. Aber jetzt werden zum ersten Mal Kontrollen durchgeführt. Jetzt werden Häuser zurückgebaut.
Also sie holen sich das ein bisschen zurück.
Ja, das ist vielleicht jetzt der Weg.
Soweit das möglich ist.
Das ist der Weg, ja.
Sie haben Sie auch eben angedeutet, viel für politische, also für diverse politische Talkshows gearbeitet. Immer Frauen, interessanterweise, als Moderatorin, wenn ich es richtig behalten habe.
Ja.
Gibt es einen speziellen weiblichen Blick auf Politik und Gesellschaft? Würden Sie das heute so sagen?
Ich würde es auf jeden Fall sagen, dass es einen weiblichen Blick auf Politik und Gesellschaft gibt. Und der ist auch dringend nötig. Warum Frauen so erfolgreich sind als Talkshow-Moderatorinnen von Politsendungen, das ist natürlich ein spannendes Thema, weil ich schon denke, dass dieses Gefühl von Hahnenkampf, sag ich mal, und von ich will der Stärkste und der Beste und der Tollste hier sein, ist doch schon sehr, sehr stark männerorientiert. Das nimmt mittlerweile ein bisschen ab, das ist ja auch sehr angenehm. Aber Frauen können eben, sag ich mal, oder allein von ihrer Funktion her oder wie sie halt auftreten, doch mehr in der Gesprächsführung erreichen. Und das ist meines Erachtens auch der Grund, warum diese Frauen da eben auch so erfolgreich sind. Von Sandra Maischberger über Sabine Christiansen, Dunja Hayali, Maybrit Illner. Ja, also das finde ich schon auch bemerkenswert. Aber die sind auch ganz schön knackig. Also für alle, die ich gearbeitet habe, waren, die sind, den kann man ja nicht so eben mal umpusten. Die sind schon tolle Persönlichkeiten. Also es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Aber mir hat eben auch die Arbeit mit der Politik eben sehr viel Spaß gemacht, weil ich unheimlich interessant finde, wie sich alles gesellschaftspolitisch und wirtschaftspolitisch entwickelt. Und das, da ich so viel lese darüber und einfach immer daran teilnehme und eben als Journalistin da viel zugearbeitet habe, ist ja auch ein hochspannendes Thema und es entscheidet über alles, was unsere Zukunft sein könnte. Da möchte ich schon auch immer ziemlich gut informiert sein, damit ich weiß, was auf uns zukommt.
Was glauben Sie, braucht es für Frauen jetzt politisch?
Interessante Frage.
Natürlich.
Was braucht es? Genau. Was mich halt stört, und das sagte ich auch ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, wir werden in Strukturen hineingeschoben, die von vornherein so da waren und die auch immer noch so sind. Nicht umsonst wurde mal ein Frauenministerium eingeführt, ja, oder Familie, und das ist ja meistens, Frauen ist automatisch Familienministerium. Und da habe ich mittlerweile wirklich meine Probleme, weil ich finde, man sollte es eigentlich wie Island machen.
Das ist ein Querschnittsministerium im Grunde, das muss überall rein,
ne? Ja, genau. Es müsste überall so eine Art Sektion sein, dass jedes Gesetzesvorhaben, alle Verordnungen, alles, was sich sozusagen ändern soll für die Gesellschaft, steuerlich oder politisch, muss durch so einmal so ein Check. Was bedeutet das für Frauen am Ende? Benachteiligt das möglicherweise auf eine gewisse Art und Weise oder hilft es Frauen in ihrer Lage? Ich finde auch das, was Sie vorhin gesagt haben, für mich irgendwie immer noch erschreckend, dass wir gerade was den Gewaltschutz angeht, auch diese Richtlinie, die in Brüssel im Grunde durch war und wo Deutschland gesagt hat, nee, unterschreiben wir nicht. Also eine richtig eine Gewaltschutzrichtlinie über alle Grenzen.
Nur ja heißt ja, das war das, ne?
Nur ja heißt ja, genau.
In Sachen Sex, ja.
Genau, und Belästigung und solche Sachen. Da finde ich es wirklich schade, dass wir da so ein schlechtes Bild abgeben. Und da wird formal juristisch argumentiert und das finde ich auch in Ordnung, prinzipiell, weil Recht ist Recht und muss, wenn es da Bedenken gibt, muss man
ja,
das
auch. Ja, nur auch Recht ist interpretationsfähig, ne?
Das ist eben der entscheidende Punkt und man muss sich einfach auch immer überlegen, wie kommt das bei den Frauen an? Wir lösen die Probleme ja nicht, indem wir formal juristisch irgendwie argumentieren. Das ist sowas von kalt und wenig greifbar.
Und es muss halt systemisch besetzt sein. Ich meine, ich glaube, der allergrößte Hohn, den alle Frauen empfunden haben, die Familien oder Familienangehörige in welcher Form auch immer zu versorgen hatten, war diese Leopoldina-Empfehlung in der Pandemie. Nach dem Motto, bleiben sie einfach alle zu Hause und sind dann ja betreut. Das waren aber alles berufstätige Mütter, die dachten, so wie jetzt, haben sie das mal gemacht mit einem dreijährigen Kind Homeoffice und dann den ganzen Tag Videokonferenzen. Also das war einfach eine Institution, ein Gremium, falsch besetzt.
Ja.
Also die das nicht absehen konnten, was das bedeutet in der Realität. Und insofern erscheint mir das sehr nachvollziehbar, dass diese Besetzung dieser Gremien oder dieser Ministerien, dieses Checken von Entscheidungen macht, klingt für mich sinnvoll.
Diese Entscheidungen haben ja auch, sagen ja Wissenschaftlerinnen, eben die Frauen in ihrem Weg nochmal massiv zurückgeworfen. Das finde ich natürlich auch wirklich traurig, dass das alles so geschehen konnte und dass man sich auf das Verantwortungsgefühl jeder einzelnen Frau einfach verlassen kann. Kann man ja auch. Das ist ja auch das Interessante, dass die Frauen ja dann sagen, okay, geht nicht anders, es muss jetzt so laufen.
Es muss ja gemacht werden.
Und das muss gemacht werden und dann mache ich das auch. Und das finde ich ja auch an Frauen so toll, dass sie einfach dann irgendwie da kein
großes... Es ist ja nicht dumm, es ist sozial.
Ja, ja, genau. Es ist sozial, genau. Aber aus der Erfahrung heraus sollte sich doch was Entscheidendes ändern. Und ich finde es auch so spannend, muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es Ihnen nicht auch so geht, diese Geschichte da aus Spanien, wo der Verbandspräsident die Fußballerin
im Überschwang,
genau,
wie
und dann
es heißt.
Auch im Überschwang und dann irgendwie auch davon ausgegangen ist, das wird sich einfach in Luft auflösen, jeder vor und das ist ja auch nichts Schlimmes und auch die Mutter hat ja dann ist ja ein Hungerstreik getreten für ihren eigenen Sohn, also da muss man sich vorstellen, aber wie weit Spanien eigentlich damit gekommen ist, den dann auch zu suspendieren.
Aber das meine ich mit Awareness. Ne?
Und das ist doch irre, was in Spanien möglich ist. Und gerade was den Gewaltschutz angeht von Frauen, also wenn die sich bedroht fühlen, also was, man kann immer zur Polizei gehen und die haben so ein Kategoriensystem. Das war neulich eine ganz spannende Reportage bei Dokumentation bei Arte. Im Kategoriensystem, da wird dann irgendwie nachgeschaut, wie die Bedrohungslage aussieht. Die Frau beantwortet Fragen und danach wird einfach systematisch geklärt, muss der eine Fußfessel tragen, wird der angesprochen von der Polizei, wird er möglicherweise angeklagt oder auch schon in Untersuchungshaft genommen. Also ich finde es total beeindruckend, während hier in Deutschland ist man noch irgendwelcher Willkür quasi ausgesetzt und muss darauf hoffen, dass man einen Richter oder einen Polizisten findet, der die Situation versteht und richtig einschätzt und so weiter. Genau wie Sie vorhin gesagt haben, irgendwie mir sind es einfach zu viele Morde an Frauen, die nichts anderes gemacht haben, als sich zu entscheiden, sich zu trennen. Oder
ja, eine Frau, die sich trennt, lebt sehr gefährlich. Das muss man einfach de facto, die Zahlen sind so eindeutig, da gibt es auch, da beißt die Maus keinen Faden ab. Es ist eine gefährliche Entscheidung.
Richtig. Und Stalking und Bedrohung und auch was im Internet passiert. Und das zum Beispiel, wenn dann in den Ministerien oder wenn dann dort an den entscheidenden Stellen kluge Frauen sitzen, dann wird sich auch etwas ändern. Aber solange das nicht der Fall ist, und das ärgert mich irgendwie.
Ja, aber das ist das Stichwort, die klugen Frauen, weil sie sind ja eine kluge Frau. Sie sind jetzt irgendwie 60. Aus dem Berufsleben in den Strukturen haben sie sich jetzt rausgelöst, arbeiten für sich, alles wunderbar. Aber ich finde, man spürt ja doch, es ist ein öffentlicher Raum gewissermaßen langsam gesäubert von Babyboomerinnen, die ganz viele von denen unheimlich viel beruflich geleistet haben, was zu sagen haben, über eine ungeheure Lebenserfahrung verfügen und jetzt irgendwie im Diskurs nicht mehr auftauchen oder immer weniger auftauchen. Das heißt ja, ich habe neulich so einen schönen Satz gelesen, Expression ist das Gegenteil von Depression. Ja, wie kann das gelingen, dass die Frauen, die jetzt so langsam rausgedrängt werden aus diesem öffentlichen Bild und Diskurs, sich aber noch ausdrücken können und teilnehmen können an der Diskussion? Was ist ihre Methode? Ist es das Buch zum Beispiel?
Ja, klar. Also ich habe ja so ein bisschen im Grunde die Pferde gewechselt oder das Medium gewechselt. Hm. Also ich habe früher.
Sie fechten jetzt mit dem Florett.
Ja, kann man vielleicht so sagen. Oder mit dem dicken Hammer hoch. Also es ist tatsächlich immer noch dieselbe Art und Weise zu denken und mich mitzuteilen. Diesmal aber jetzt eben auf einer anderen Ebene. Mhm. Und das machen viele, aber ein Buch schreiben, ja, mein Gott, also das ist ja eine tolle Sache und da kriegt man auch eine Menge Resonanz. Aber das reicht natürlich tatsächlich nicht. Und so wie ich mich jetzt auf meiner Heimatinsel engagiert habe, nachdem ich herausgefunden habe, wo das Problem liegt, denke ich mir, werde ich mich auch engagieren und das gilt sicherlich für viele meine Altersgenossin, die eben sich was suchen, um einen Unterschied zu machen und vielleicht am Ende auch noch zu sagen, ey, jetzt gehen wir nochmal die Meile ganz zu Ende.
Lass uns nochmal los.
Ihr Buch. Ja. Genau, wir tun uns jetzt zusammen oder wir treten Organisationen bei, die unsere Qualifikation gut gebrauchen können. Also es hat mir natürlich sehr geholfen in meiner Arbeit auf Sylt, dass ich beruflich so viele Erfahrungen habe, die ich da einbringen konnte, dass ich diese Expertise mitgebracht habe. Und jede Frau hat mit einer Berufsausbildung und entsprechenden Lebenserfahrung so viel Expertise, die nicht brach liegen darf.
Ja, das ist es. Ich habe schon vorhin gesagt, diese Szene, wo die da im Keller feiern, das so total entgleitet, großartige Szene, die Einweihungsparty für die Wohnung in Anführungsstrichen ihrer Protagonistin. Welche gelungene Schlussszene haben Sie denn vor Augen? Für sich, was wäre die beste Szene, wo Sie sagen, da würde ich gern landen, sagen wir mal in 5 Jahren?
Ja, das ist ein super interessantes, spannendes Thema, weil das wirklich alle umtreibt.
Ja.
Ja, also wie will ich im Alter tatsächlich leben? Und alle haben so eine Horrorvision, auf keinen Fall im Altenheim. Aber möglicherweise haben wir davon auch ein falsches Bild. Also das kann natürlich auch sein. Vielleicht sollten wir unser eigenes Altenheim einfach gründen in der Art und Weise, wie wir es gerne haben wollen, mit Partyraum und Discokugel. Also möglicherweise ist vielleicht das Richtige. Aber klar, es gibt erstmal diejenigen, die in der Stadt wohnen, die die ganze Zeit sich überlegen, ich halte die Stadt nicht mehr aus. Also das ist, die ist zu jung, die ist zu wild, die ist zu laut, zu dreckig. Ich will ins Grüne, aber ich will auch nicht alleine dahin. Dann gibt es natürlich welche, die dann sagen, okay, kommen wir, kaufen einen Bauernhof und bauen den aus oder irgendwie so Sachen. Das ist natürlich romantische Vorstellung, weil wenn man dann da drüben ist und nur sein Auto braucht, nicht mehr Auto fahren kann, keine Ärzte in der Nähe, das kann es eben auch
nicht
sein.
Vor allen Dingen wann? Wann machen?
Genau, das muss natürlich dann jetzt passieren, ne? Also wo man noch irgendwie die Kraft hat, das zu tun. Also ich sehe mich in 5 Jahren tatsächlich noch mal stärker mit meiner Wahlfamilie verbunden. Ich habe ja leider keine Kinder, das bedauere ich auch, weil ich stelle mir das schon sehr, sehr angenehm jetzt vor. Aber es bedeutet natürlich nichts. Andere haben auch Kinder, die melden sich nie. Also
würde ich sagen, es kommt sehr darauf an auch.
Also ja, es kommt wohl sehr drauf an. Ja, aber so oder so ist ja Blut immer dicker als Wasser. Aber nichtsdestotrotz, also würde ich schon mir wünschen, das, was ich jetzt auch in meinem Roman aufgeschrieben habe, so stelle ich mir eigentlich mein Leben vor in 5, 6, 7 Jahren.
Und solche, in Gemeinschaft.
Genau, solche Frauenwohnprojekte gibt es ja, werden auch neu gegründet, werden allerdings jetzt nicht, wie ich finde, ausreichend gefördert. Es müsste einfach viel mehr davon geben, weil es einfach noch eine besondere Qualität hat und weil man halt einfach das Gefühl haben kann, hier bin ich unter meinesgleichen. Ich weiß, dass die, worauf ich mich verlassen kann. Und gab es ja schon vor 100 Jahren Beginenhöfe, also wo alleinstehende Frauen wohnen konnten und geschützt waren. Das sollten wir tatsächlich intensivieren. Also da würde ich mich für einsetzen.
Ja, es ist natürlich interessant, weil Ihre Generation noch mehr, auch meine, diese totale Individualisierung, ne? Also achte auf dich, guck, dass du weiterkommst, guck, dass das irgendwie läuft, krieg alles hin, ist ja extrem ich-bezogen. Also geht ja gar nicht anders, sonst kommen sie ja gar nicht durch, ne? Durch diese gläserne Decke schon gleich gar nicht, aber auch davor schwierig. Und dann am Ende nochmal zu sagen, so, ha, jetzt muss ich aber downsizen, andere Räumlichkeiten, als in denen wir jetzt vielleicht sitzen, ne, vielleicht kleiner, vielleicht muss ich mir eine Küche teilen, da wird's dann schon eng, ne? Diesen Schritt dann wieder zu gehen, also wird mir schwer fallen.
Das ist auch schwer, aber ich glaube, dieser Moment oder dieses Moment zu sagen, jetzt oder nie, also das ist schwierig, diesen Absprung zu machen und den richtigen Moment nicht zu verpassen. Wir kennen alle in unseren Freundeskreisen Leute, die irgendwie den Absprung in dem entscheidenden Moment verpasst haben. Und ich werde da nicht zu viel sagen, wenn ich sage, das haben meine Eltern auch. Also da ist jetzt der Moment erreicht, also wo schon längst hätte irgendwie eine Veränderung stattfinden müssen. Aber ich bin auch nicht diejenige, die meine Eltern bevormunden kann. Ich möchte auch nicht bevormundet werden.
Ja, ja.
Das ist ja auch immer so eine Sache. Ich möchte auch mein eigenes Glück mir selber schaffen.
Ja.
Und wenn die das so wollen, dann ist es okay. Aber im Nachhinein denkt man schon, nein, nein, das hätte mal ganz anders laufen sollen. Und das ist mir aber auch ein warnendes Beispiel und auch vielen anderen. Also es muss jetzt passieren. Wir müssen uns jetzt damit auseinandersetzen, wie wollen wir leben in 5, 6, 7 Jahren, was will ich sein oder wo will ich sein, wenn ich 68 bin, wenn ich 70 bin. Spätestens dann muss klar sein, wie es weitergehen soll.
Damit man eine Saufparty noch geht.
Genau.
Gibt's so eine Art, ja, meinetwegen Botschaft. Ich bin jetzt 10 Jahre jünger, wo Sie sagen, liebe 50-Jährige, was ist mit diesen 10 Jahren jetzt noch? Was sollten wir machen?
Das ist interessant, weil es geht sogar noch ein bisschen weiter runter. Ich glaube, allen sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Altersversorgung nicht reichen wird, im klassischen Sinn, auch wenn man Vollzeit arbeitet, um ein Leben zu führen, wie man es sich wünscht und vorstellt. Und wenn das so ist, geht es erstens darum, seine Finanzen oder die Finanzen zu regeln. Das ist ganz, ganz entscheidend, ein realistisches Bild davon zu haben und sich dann auch auf diese Situation vorzubereiten und zu überlegen, wo will ich hin und wie sichere ich mich ab? Und ich weiß ja nicht, ich meine, für mich war das nicht das richtige Thema, aber ich glaube, eine Ehe ist keine gute Absicherung mehr. Also das hat sich ja auch gesetzlich so viel verändert. Also wer nicht, man muss den Frauen, wenn sie da nicht fit sind, irgendwie wirklich einen Vorwurf machen, kann nicht sagen irgendwie, ich habe es nicht gewusst oder so und ach, es interessiert mich nicht. Ich glaube, das sind auch immer weniger, die so denken, aber das Problem besteht. Und deshalb kann ich eigentlich nur sagen, das Schlechte annehmen, das Beste hoffen und irgendwie einen guten Bankberater haben.
Mehr kann nicht kommen. Ich danke Ihnen, Frau Mathiesen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein bisschen mitzunehmen in Ihre Gedankenwelt. Haben Sie jetzt das Gefühl, komisch, das hat sie mich gar nicht gefragt. Warum hat sie mich das eigentlich nicht gefragt? Das hätte ich noch gern gesagt.
Nee, habe ich eigentlich nicht, weil ich finde das einfach hochinteressant, sich über diese Themen Gedanken zu machen und es auch nicht in so Parolen oder in so Stanzen zu pressen und irgendwie Forderungen zu stellen. Das passiert viel zu häufig. Ich finde, dass wir toll darüber geredet haben, was so die Motivation ist für jede Einzelne und was so ein bisschen auch die Generationsfrage dahinter ist und was die Lebenserfahrung mit uns macht als Menschen und zu welchen Entscheidungen sie uns treibt am Ende. Ich glaube, das Wichtigste ist, und so habe ich sie auch empfunden und auch unser Gespräch empfunden, sich nicht zu verstecken, sich nichts vorzumachen. Das Leben zu genießen und wirklich auch zu feiern und weiterzumachen und versuchen, gesund zu bleiben, aber eben nicht unvorsichtig zu werden, sondern irgendwie die Wahrheit und auch das Leben anzunehmen als das, was es ist. Und es ist im Moment, damit haben wir natürlich auch nicht gerechnet als Boomer, dass jetzt, wo uns ein bisschen die Kräfte verlassen, wir plötzlich uns in so einer Welt wiederfinden.
Ja.
Mit Kriegen, Krisen, Gesundheitskrisen, Energiekrisen, Weltkrisen. Das ist natürlich etwas, womit man sich nicht sag ich mal, sein Leben lang beschäftigt hat, erstaunlicherweise, und plötzlich sich
hätte
in dieser
Welt
wiederfindet.
Hätte man jetzt auch drauf verzichten können, muss man auch mal sagen. Hm. Übrigens auch die 50-Jährigen hätten da auch sehr gut drauf verzichten können.
Das stimmt.
Ja, ja, genau. Ja, und was ich eben, das vielleicht dann doch auch noch, der Austausch. Ne? Also das merke ich jetzt deutlich durch diese Arbeit in dem Podcast. Man braucht diese Perspektiven, und mir fällt es auf, wir haben ja wirklich nur Frauen bei uns im Podcast, diese Perspektive kam immer noch vergleichsweise zu wenig komplex und differenziert zu Wort. Und dieses sich austauschen, multiperspektivisch über die Generation hinweg aus weiblicher Sicht, das ist was mir total gut tut. Also was ich hier rausziehe, ne, aus dieser Arbeit.
Aber das ist auch ein, muss man jetzt mal ganz klar sagen, ein bisschen das Gefühl, als wäre so ein
Geist aus der Flasche.
Ja, genau, als wäre ein Geist aus der Flasche, als wäre irgendwie so eine Naht aufgeplatzt. Ja, und plötzlich kommt die ganze Frauenwelt, bevölkert auch meine Realität, meine Gedanken, meine Träume. Alles, was im Moment sich auch politisch tut, ist sehr frauenbewegt oder frauenorientiert, will ich mal sagen. Mhm. Und deshalb habe ich jetzt wirklich zum ersten Mal wieder richtig große Hoffnung, dass sich eben auch in diesen ganz entscheidenden Punkten, die wir schon in den 80er Jahren eingefordert haben, dass diese Sachen sich jetzt bewegen. Und weil die Frauen auch gar nicht mehr, also sie sitzen ja auch da und haben nicht mehr das Gefühl, oh, da kommt eine Segnung auf mich niedergeregnet, sondern es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass das und das und das noch nicht der Fall ist. Also das ist ja für jüngere Frauen zum Teil irgendwie, stehen sie davor und denken sich, kann doch wohl nicht wahr sein.
Ja, meine Tochter sagt das immer mit 12. Warum denn immer die Frauen? Warum dürfen die denn in Afghanistan nicht zur Schule gehen? Weil ich verstehe es gar nicht. Also die guckt drauf und sagt, ich check's einfach gar nicht.
Ja, interessant,
ja,
oder?
Ja, hä?
Ja.
Ne? Die kennt die Historie nicht und sagt, warum denn? Wer spricht denn dafür?
Ja, genau.
Oder dagegen?
Ja,
oder,
ja. Die suchen die Argumente und es gibt eben keine.
Ja.
Außer eben, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die man ausgrenzen muss, damit man selber seine Macht erhält. Und das kann ich natürlich auch verstehen. Also man merkt natürlich, die Verteilungskämpfe, es geht jetzt ein bisschen zur Sache. Ne?
Ja.
Also wo die Männer plötzlich spüren, huch, mir sitzt immer eine kompetente Frau im Nacken, da sträuben sich dann irgendwann die Nackenhaare.
Das ist sozusagen die Gegenbewegung. Zwei Schritte vor, einer zurück. Also bleiben Sie bitte dabei.
Auf jeden Fall. Und ich freue mich auch. Ich finde es irgendwie eine spannende Arbeit und ich lebe gerne und denke gerne.
Ich danke Ihnen, dass Sie mit mir gedacht haben, laut gedacht haben. Ich danke euch, dass ihr dran geblieben seid bis hierhin. Wir freuen uns immer wahnsinnig über eure wirklich total netten Mails. Ich sage es immer wieder, aber es stimmt auch, montags morgens diese Mails zu öffnen, ist die helle Freude. Schreibt uns weiterhin gerne an podcast@brigitte.de und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens und tschüss, Frau Mathiesen.
Tschüss.